Ich erlebe die Menschen schockiert. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch wahr, dass es einen sehr starken und großen Zusammenhalt gibt.
Radevormwalds Bürgermeister Johannes Manz. Eine Woche, nachdem ein Mann in Radevormwald seine Frau, die zwei Töchter, die Schwiegermutter und anschließend sich selbst umgebracht hat. Wegen wahrscheinlich Eheproblemen. Ein wirklich unbegreiflicher Fall, der die Stadt geschockt hat. Wie die Menschen Trost finden, das ist ein Thema heute in der Woche im Bergischen. Außerdem schauen wir auf den Impfstart im Bergischen und wie der gerade weiter ins Stocken kommt. Nicht, weil kein Impfstoff da wäre, sondern weil die Menschen ihre Termine für Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca verfallen lassen, aus Sorge vor Nebenwirkungen. Und ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau spreche ich mit dem Vorsitzenden von Unser Oberberg ist bunt, nicht braun, darüber, ob wir das Thema Rassismus ernster nehmen als noch vor einem Jahr und wieso viele Menschen im Bergischen sich Sorgen machen über einen Rechtsruck. Ich bin Sascha Wandhöfer. Hallo. Wir starten aber mal mit einem kurzen Blick zurück auf die Karnevalszeit. Die war ja klar anders als üblicherweise dank Corona. Trotzdem, viele haben ja ein bisschen gefeiert, digital oder im ganz Kleinen mit der Familie. Und jetzt sind wir in der Fastenzeit. Fastenzeit. Ja, als ob wir durch Corona nicht sowieso schon lange genug auf viel zu viel verzichten. Deswegen sagt Dennis Frank, Mitglied der Torwache Ründeroth auch, ne, also Fastenzeit dieses Jahr nicht.
Das Fasten muss sich ja auch erstmal verdienen, ne? Also, dass man überhaupt fastet. Wenn man nicht Karneval die anstrengende Zeit hatte, dann macht das Fasten ja noch weniger Spaß irgendwie. Karneval und Fasten gehört zumammen wie Pech und Schwefel. Wenn es das eine nicht gibt, dann gibt es das andere halt auch nicht.
Und auch Gabi aus Wipperfürth verzichtet diesmal aufs Verzichten.
Sonst faste ich eigentlich jedes Jahr Fernsehfasten oder ich höre halt weniger Podcast. Und dieses Jahr muss ich sagen, tue ich das nicht, weil wir einfach jetzt das ganze Jahr über schon so eingeschränkt sind, dass ich mir so ein paar kleine erhellende Momente auch behalten muss. Ich bin sicherlich nachdenklich, aber ich mache jetzt nicht eine tatsächliche Fastenzeit.
Bei Prinz Stefan Bonsia, der Erste aus Wipperfürth, sieht das allerdings ganz anders aus.
Ich habe zwar immer ein bisschen mitgefastet, aber habe mich nie an diese 40 Tage so wirklich gehalten. Dieses Jahr habe ich tatsächlich 2, 3 Wochen eher schon angefangen mit Fasten, weil ich mich für die nächste Session natürlich auch so ein bisschen fit machen will und ein paar Kilos verlieren will. Naja, Corona-Kilos will ich nicht sagen. Ich sag mal, das sind so die letzten 10 Jahre Kilos.
Die sollen bis zur nächsten Session runter sein, dann will Prinz Stefan endlich aktiver Prinz sein. Und sehr kreativ beim Thema Fasten ist Noemi aus Wermelskirchen, 12 Jahre alt. Sie sagt, ja, Fasten, das heißt verzichten. Sie hatte aber Spaß dran.
Ich werde dieses Jahr auf Aufräumen verzichten. Meine Eltern finden das jetzt eher nicht so toll, aber ich ziehe das schon irgendwie durch.
Hoffentlich heißt das dann nicht auch Taschengeld fasten, liebe Noemi. Seit knapp 2 Wochen sind die beiden Impfzentren im Bergischen geöffnet. Der Oberbergische Kreis hat jetzt mal eine erste Bilanz gezogen. Bis einschließlich Dienstag sind fast 1400 Menschen über 80 Jahre mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft worden. In den Kliniken haben die entsprechenden Mitarbeiter auch schon ihre erste Impfung bekommen und auch in den Pflegeeinrichtungen sieht es gut aus. Da wird seit Ende vergangenen Jahres geimpft und bis auf eine Einrichtung sind alle mindestens mit der Erstimpfung versorgt. Heißt fast 10.900 Impfungen auch mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Jetzt sollen als nächstes die priorisierten Berufsgruppen drankommen, allerdings mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Und das senkt die Impfbereitschaft deutlich, sagt der Kreis. Rein logistisch könnten täglich bis zu 200 Menschen mit dem Mittel geimpft werden. Viele nehmen ihre Termine aber nicht wahr. Aus Sorge vor Nebenwirkungen. Das beobachtet man auch im Rheinisch-Bergischen Kreis. Da sagt uns eine Sprecherin, ja, es gab Nebenwirkungen. Die sehen aber so aus, wie eine normale Grippeimpfung halt Nebenwirkungen hat. Nichts Dramatisches. Vereinzelt sind nach der Impfung mit AstraZeneca leichte Erkältungssymptome aufgetreten. Und bei etwas weniger als jedem Dritten ist das im Oberbergischen auch passiert mit den Nebenwirkungen. Die Kreisgesundheitsämter appellieren jedenfalls an alle, ihre Impftermine wahrzunehmen oder zumindest rechtzeitig abzusagen, damit andere Menschen, die gerne geimpft werden würden, nachrücken können. Experten wie der Virologe Christian Drosten haben zuletzt auch nochmal gesagt, dass sie den Impfstoff von AstraZeneca für unproblematisch und auch für wirksam halten, mindestens mal was den Schutz vor schweren Infektionen angeht. Und dass deutlich mehr Menschen mit Nebenwirkungen reagieren als auf zum Beispiel den von BioNTech Pfizer, das liegt vermutlich daran, dass den Impfstoff von AstraZeneca jüngere Menschen bekommen. Denn je älter Menschen sind, desto weniger springt das Immunsystem nach so einer Impfung an und umso milder sind dann Nebenwirkungen wie Fieber oder andere Erkältungssymptome. Alles ganz normal bei Impfungen gibt's bei einer ganzen Reihe von seit Jahren, Jahrzehnten erprobten Impfmitteln genau so, besorgt trotzdem viele Menschen derzeit bei den Corona-Impfungen. Das macht auch jetzt noch fassungslos, was da vergangenen Freitag in Rade vorm Wald passiert ist. Ein Mann bringt seine Frau, seine beiden kleinen Töchter, seine Schwiegermutter und sich selbst um. Wahrscheinlich wegen Problemen in der Ehe. Die Ermittlungen dazu, die sind abgeschlossen, aber die Menschen in Rade vorm Wald stehen noch ganz am Anfang, das Ganze aufzuarbeiten. Die sind von den Ereignissen regelrecht traumatisiert, hat uns Pfarrer Dieter Jeschke erzählt. Das ist einer der Seelsorger, die seit der Tat jederzeit ansprechbar sind. Denn darüber sprechen, sich austauschen, das ist gerade ungeheuer wichtig, sagt er. Und genau das passiert. Schon vergangene Woche hatte die Kirche am Markt spontan geöffnet, um Anlaufstelle zu sein, um einen Ort zu bieten, um gemeinsam trauern zu können.
Ich erlebe es jetzt aber auch, dass ein Zusammenhaltsgefühl wieder da ist. Wir hatten ja am letzten Sonntag die Kirche geöffnet und ich fand es sehr, sehr schön, dass Menschen anschließend irgendwie noch zusammenstanden und das ist sehr, sehr viel wert.
Und gerade die Einsatzkräfte, die die Opfer gefunden haben, die müssen besonders intensiv betreut werden.
Das ist eine absolute Horrorsituation. Die Gefahr ist auch da groß, dass da bleibende Traumata hängen bleiben. Ich weiß, dass da die Polizei und die Feuerwehr aber auch wirklich über gute Psychologen verfügen, die diese Menschen auch wirklich berufsgerecht begleiten können. Das ist toll, was es da an Angeboten gibt und ich weiß, dass diese auch wahrgenommen werden.
Seelsorger und Psychologen bieten momentan allen Menschen in Rade vorm Wald Gespräche an. Die reformierte Kirche am Markt ist wieder stundenweise geöffnet am Wochenende und auch der psychologische Dienst der Stadt kümmert sich um die Menschen. Trotzdem wird das viel Zeit brauchen, bis die Menschen in Rade vorm Wald das verarbeiten können, glaubt Bürgermeister Johannes Manz.
Also aus meiner Sicht ist eben in der Tat ganz wichtig, dass man in Wertschätzung der Verstorbenen auch einen entsprechenden Rahmen findet, dass man Abschied nehmen kann, so dass man auch die Folgen dieser Tat dann auch für sich besser verarbeiten kann.
Die Familie hat sehr aktiv am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Die Kinder haben eine Kita besucht. Die Mutter hat am Berufskolleg in Wermelskirchen Sport unterrichtet. Viele Menschen kannten die Opfer einfach sehr gut, werden Spenden auch gesammelt schon für die Beerdigung. Und am Freitagnachmittag hat es zum Beispiel auch am Berufskolleg in Wermelskirchen, an dem die Mutter der Familie gearbeitet hat, eine digitale Trauerstunde gegeben. 9 Tote, 5 Verletzte. Einfach nur, weil Menschen ein bisschen anders aussahen. Tobias R. hat in Hanau auf Menschen in und um 2 Shisha-Bars geschossen, aus rassistischen Gründen. 1 Jahr ist das jetzt her und Kanzlerin Angela Merkel hat zu dem Anlass nochmal klare Worte gefunden.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Wir stellen uns denen, die versuchen, Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und Entschlossenheit entgegen.
In Hanau gedenken die Menschen der Opfer und nicht nur da, auch im Bergischen. In Gummersbach gibt es am Freitagabend eine Mahnwache, also bevor wir hier am Mittag aufzeichnen. Organisiert hat die Initiative Unser Oberberg ist bunt, nicht braun. Gerhard Jenders ist da der Vorsitzende. Herr Jenders, die Mahnwache in Gummersbach zusätzlich zum Gedenken in Hanau selbst. Warum ist das wichtig für Sie?
Also es ist wichtig, denke ich, dass wir auch physisch präsent sind, dass wir uns auch das auch selber zeigen können, dass wir betroffen sind, dass wir unsere Betroffenheit auch eben mit den Mitbetroffenen, mit den Menschen, die sowieso gemeinsam gegen Rassismus kämpfen, mit denen gemeinsam unsere Betroffenheit deutlich machen und dass wir da eben in Gummersbach uns unter den Abstandsregeln natürlich treffen und da gemeinsam unserer Empörung Ausdruck geben.
Hat sich denn, wenn Sie jetzt das Jahr zurückblicken, irgendwas geändert? verändert seit Hanau. Das war ja auch nicht das Einzige, was passiert ist in letzter Zeit. Halle, der Mord an Walter Lübcke. Ist das Thema Rassismus präsenter in der Öffentlichkeit oder auch in der Politik geworden? Wird das als Problem ernster genommen?
Es wird als Problem ernster genommen, das ist sicher richtig. Dazu trug natürlich auch bei Black Lives Matter dann, was es im Sommer gab. Und es ist immer wieder schon deutlich, dass man sich dieses Problem stellen muss, dass da was gemacht werden muss. Und die Menschen sind auch mit Recht empört über Rassismus und sind bereit, sich dagegen zu wehren. Das ist ganz wichtig. Und da hat sich schon was getan in der Richtung. Aber es wäre natürlich besser, wenn sich was getan hätte, ohne dass es diese Terroranschläge gegeben hätte.
Wie erleben Sie das denn bei Menschen mit Migrationshintergrund? Fühlen die sich unsicherer seitdem, auch im Bergischen? Oder ist da wieder, ja, ich sag mal, Normalität eingekehrt?
Also die Menschen, die ich kenne, sind natürlich, Kämpfernaturen, die lassen sich vielleicht nicht unterkriegen. Natürlich gibt es Menschen, die da in Sorge sind und das betrifft viele. Allerdings unabhängig davon, ob Migrationshintergrund oder nicht. Viele Menschen sind besorgt über die Rechtsentwicklung, denn wenn die Rechten weiter nach vorn kommen, dann werden wir alle bedroht, werden unsere aller Freiheitsrechte bedroht. Und deswegen sind natürlich die Menschen in Sorge darum, aber auch bereit, sich dafür einzusetzen und gemeinsam gegen Rassismus zu kämpfen. Eine gewisse Sorge ist schon zu beobachten bei den Menschen, dass sie Sorge haben, dass irgendwann auch sowas hier passieren könnte. Das weiß man nie. Es gibt eben diese Radikalisierung im Internet, die findet eben so statt, dass man es von außen schlecht beobachten kann.
Trotzdem mal gefragt, wie schätzen Sie denn die Lage im Oberbergischen ein? Wie weit sind da Rechtsextremismus, Rassismus verbreitet?
Es gibt im Oberbergischen einen ganz großen Teil sehr weltoffene Menschen, die ihre Mitbürger und Mitbürgerinnen unabhängig davon, wo sie herkommen, willkommen heißen und mit denen gut zusammenarbeiten. Es gibt aber auch eben diesen Kern von Rechtsextremen, die also einmal diese AfD-Richtung, die in der Richtung aktiv sind, aber das schwappt leider auch über in ein ganz gefährliches rechtsextremes Milieu. Wir hatten ja im Juni 2019 hier in Gummersbach, in Wiel, ein Treffen von antisemitischen Holocaust-Leugnern, die sich da zu einem Lesekreis des Bundes Russlanddeutscher Konservativer getroffen haben. Da waren also von AfD bis zum Volkslehrer Nering wirklich viel Prominenz aus der rechten Szene vertreten und die haben sich hier im Oberbergischen getroffen. Es gibt hier schon einen gefährlichen rechtsradikalen Sumpf.
Was würden Sie sich denn wünschen von, ich sag mal, Politik, Medien, Öffentlichkeit für die Zukunft, um das Thema ernster zu nehmen?
Also wichtig ist schon, dass man das Thema Rassismus klar benennt und dass man klar darüber redet. Da war ja jetzt gerade dieses Debakel mit dieser WDR-Talkshow, wo wirklich irgendwelche Leute, die keine Ahnung hatten, die da öffentlich sich über Rassismus äußern konnten, die aber davon nichts eine Ahnung hatten. Es ist also wichtig, dass da die Betroffenen auch zu Wort kommen. Und es ist wichtig, dass Selbstverständlichkeiten wie eben das Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht des weißen deutschen Mannes, dass solche Selbstverständlichkeiten endlich mal Wirklichkeit werden, endlich mal in die Öffentlichkeit kommen und dass man dann, wenn rassistische Äußerungen kommen, wenn rassistische Politik gemacht wird, dass man dann sofort auch Stopp sagt und nicht sagt, naja, das war ja wohl nicht so gemeint. Also Medien müssten klar Stellung beziehen und die Politik natürlich auch. Die müsste sich ganz klar äußern und ganz klar nicht nur ein paar Worte sagen, sondern auch ganz klar den Betroffenen von Rassismus helfen und dafür sorgen, dass eben rassistische Äußerungen, rassistische Diskriminierung, dass die eben nicht toleriert wird. Und das gibt ja in vielen Bereichen unterschwellige Diskriminierung. Da muss viel gemacht werden. Die Politik muss da sicher auch sehr viel die Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen. Und da ist noch viel zu tun.
Herr Jenders, vielen Dank und viel Erfolg heute Abend.
Danke.
Und das war's mit der Woche im Bergischen für diese Woche. Zugegeben, das war jetzt eher eine bedrückende Ausgabe. Aber so ist das manchmal. Hoffen wir, dass wir nächste Woche wieder über positivere Dinge reden können. Ich bin Sascha Warnthöfer. Macht's gut.